Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Christoph Buchfink.
Alter?
Oh, schon 61, meine Güte.
Ja, geht schnell irgendwie, ne? Das ist so manchmal erschreckend. Ich denke auch immer, wenn ich das Alter sehe, irgendwie, wann ist das passiert? Geburtsort?
Geburtsort irgendwo im Schwabenland.
Beruf?
Puppenspieler, Schauspieler, Figurenspieler, Autor, Regisseur, Ideensammler, Geschichtenfinder und so weiter.
Bei der Aufzählung hast du noch Zeit für Hobbys und gibt es welche?
Ja, alles, was ich mache, ist im Grunde mein großer Spaß.
Das ist so die Empfehlung von allen Großen irgendwie, die sagen hier, du musst nie wieder arbeiten, wenn du halt dein Hobby zum Beruf machst. Ne?
Ja, es ist schon auch Arbeit tatsächlich. In jedem Beruf, wo man sozusagen seine Leidenschaft auslebt, ist natürlich immer die Kombination aus Freude, Leidenschaft, Ideenreichtum, frei sein, aber viel, viel Fleiß.
Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, kann sein, wie du die Dinge anpackst?
Ich gehe meistens nach dem inneren, Gefühl, dieses Gefühl, das mir sagt, das ist die gute Richtung. Also ein Empfinden, das lohnt sich da dran zu bleiben, da gibt es eine gute Energie, da bleibe ich dran.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich, was macht dich aus?
Das wäre mal spannend zu hören. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich kann sagen, was mein Gefühl ist, ich liebe die Dinge, die ich tue. Ich liebe die Geschichten, die mir in den Sinn kommen, die ich gerne umsetze. Das heißt Theater oder jetzt auch Buch. Und ich liebe es dann auch, in Kontakt mit Menschen zu sein.
Christoph Buchfink ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Er steht auf der Bühne. Was er genau macht, wird er uns später verraten. Christoph Buchfink ist mein Gesprächspartner. Du bist jetzt gerade beim Geburtsort mir ein bisschen ausgewichen. Erzähl mir trotzdem mal, wie ist deine Kindheit verlaufen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das hört sich jetzt erstmal ländlich an.
Ja, also geboren bin ich, um es zu verraten, in Schwäbisch Gmünd, bin aber groß geworden in einem kleinen Ort namens Lorch. Es gibt nicht nur das Lorch am Rhein, es gibt auch eins im Remstal östlich von Stuttgart. Und das ist einfach eine Kleinstadt. Und es war sehr kleinstädtisch. Jeder kennt jeden und jeder lästert über jeden. Und meine Leidenschaft für lästernde Nachbarschaft hat sich da natürlich immens gesteigert. Ja, ich war als Kind Freund von Fernsehprogrammen, viel Kindergeschichten, Kindergeschichten, Kindergeschichten. Und alle andere Zeit, wenn nicht Schule oder Kindergarten oder was auch immer da war, war ich im Wald. Also es gab viel Land, viel Wald, viel Landschaft, viel draußen sein und ansonsten am Fernseher oder am Radio hängen und aufsaugen.
So, und jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, bei dir muss es noch weniger gewesen sein, in einer Zeit groß geworden, wo natürlich es nicht die mediale Vielfalt war, die uns heute erschlägt. Wenn du sagst, Fernsehprogramme, so richtig Auswahl hattest du jetzt auch nicht, ne?
Naja, aber was die Kinderprogramme damals hatten, es gab eben zum Beispiel die Augsburger Puppenkiste, es gab die guten Astrid Lindgren-Verfilmungen, es gab einfach gute Qualität, Geschichten, die mich wirklich berührt haben und die tatsächlich Jahrzehnte später immer noch für mich was bedeuten, die mich noch berühren, auch wenn sie schon 50 Jahre oder noch älter sind.
Ich glaube, ich schaue mir das auch manchmal an. Wir hatten ja auch eine Langsamkeit, muss man auch sagen, wenn man heute manchmal so Filme sieht. Die sind sehr, sehr langsam und es ist auch manchmal angenehmer, das zu schauen. Manchmal sind wir die harten Schnitte schon gewohnt und dann wird es auch schnell langweilig. Aber ich glaube, das war ja damals ein Materialproblem. Das heißt, ich musste ja auf Film drehen und ich konnte nicht unendlich. Und ich glaube, man hat sich viel mehr Gedanken über Szenen gemacht als heute, wo man zigfach wiederholen kann.
Ja. Was ich denke, trotzdem immer noch der entscheidende Fakt ist, kann die Geschichte berühren? Kann der Film, kann das, was auch immer, Theaterstück, kann das Buch, kann das Hörspiel, kann das mich erreichen? Und erreicht etwas in mir, wo ich das Gefühl habe, ich lebe mit und tauche vollkommen mit ein? Das heißt, mit Intensität, mit Grusel, mit Spaß, mit einfach sich unterhalten, Freude haben. Und da war der langsame Rhythmus offensichtlich damals der für uns stimmige und der schnellere Rhythmus, da hat sich ja auch jeder schon dran gewöhnt heutzutage. Aber auch der, wenn er einen nicht wirklich Tiefe erreicht, ist eben nur leider Oberfläche.
Die Augsburger Puppenkiste, war das ein Schlüssel, weil du es erwähnt hast, so ein Schlüsselmoment?
Es gab diese ganzen, von den Lindgren-Büchern bis eben die Augsburger Puppenkiste, später auch die Muppet Show. Das gab Dinge, die mich einfach fasziniert haben. Sowas wollte ich auch können. Es gab aber auch viele andere Erlebnisse, Geschichten, die mich geprägt haben. Manchmal erinnere ich mich daran, dass ich natürlich auch die ganzen Karl May oder Jules Verne Bücher gelesen habe, aber auch vieles andere. Und im Nachhinein denke ich, ich habe auch gerne die Mädchengeschichten, Mädchenbücher genauso gerne gelesen wie die Jungsbücher und bin immer noch ein bisschen kritisch gegenüber dieser Aufteilung, weil ich finde, das geht alles.
Na, natürlich geht alles. Also ich finde, also da verstehe ich auch manchmal Diskussionen heute nicht. Ich meine, du musst ja Dinge nicht konsumieren, du musst sie auch nicht lesen, du kannst sie einfach ignorieren. Das ist die ganz große Freiheit, die wir haben. Das heißt, Schule war auch in Lorch?
Ja, Lorch, Schwäbisch Gmünd und ja, dann irgendwann gab es eben den Punkt, wo, an dem ich merkte, so, ich muss dann auch mal die Heimat verlassen, ich muss mal meinen Horizont sehr, sehr weiten. Und der Plan, nach Australien auszureisen, hat nicht ganz funktioniert. Ich bin bis nach Göttingen in Niedersachsen gekommen. Das hat schon mal, das war der erste große Schritt und da bin ich tatsächlich dann auch hängen geblieben. Weil, wie das manchmal so ist, dann hat man die erste größere Liebe, die da vor Ort ist und dann bleibt man dort. Bin dann relativ schnell über mehrere Umwege allerdings, aber trotzdem schnell beim Freien Theater hängen geblieben, weil das einfach der Bereich war, der mich dann zu der Zeit am meisten fasziniert hat, wo all die Ideen, Gedanken, Geschichten, auch die in mir waren, ihren Platz finden konnten. Und dann festzustellen, ja, auch dafür braucht es Handwerk, auch da muss man was können. Hab nach einer Ausbildung gesucht, gab es damals noch nicht so im Westen. Deutschen Bundesrepublik kaum, außer Staatsschauspiel. Und bin dann in Belgien, in Brüssel gelandet, an einer freien Theaterschule, die den Le Coq-Stil vermittelt, also Maskenspiel, Pantomime, Körpertheater, Artistik, Tragödie, Drama, Clown, Comedy. Das ist ein ganz breites Spektrum. Das hat mich sehr geprägt.
Bist jetzt ganz schnell nach vorne geprescht. Ich möchte noch eine Standardfrage bei mir loswerden. Warst du
Bitte.
ein guter Schüler?
Ich war erfolgreich genug, um gut über die Jahre zu kommen. Meine Noten waren mir relativ egal. Mir ging es nur darum, dass ich die Sachen, die mich faszinieren, dass ich die auch gerne gemacht habe und dass ich aber auch durchaus in der Lage war zu rebellieren und manchen Lehrern es nicht leicht gemacht habe, weil ich alles, was Ungerechtigkeit oder ein Ungerechtigkeitsgefühl in mir ausgelöst hat, da war ich dann eher der Kämpfer und da bin ich dann dagegen auch aufgestanden.
Oh, ich befürchte,
Das
da gibt's in der Schule viel Stress.
Es gab Lehrer, die es mit mir nicht leicht hatten und ich nicht mit ihnen, aber wir haben es alle gut überlebt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Buchfink. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Christoph Buchfink. Er ist Puppenspieler. Er ist das Jahr über unterwegs mit seinen Puppen und tritt auf Festivals und anderen Veranstaltungsbühnen auf. Und in unserem Gespräch sind wir noch am Anfang seiner Karriere.
Ich höre jetzt aber schon, du warst nach der Schule, warst du schon relativ klar, wo das hingehen kann oder soll?
Eigentlich eher in die Richtung tatsächlich Kinderbuch. Das wäre mein Traum gewesen, weil das, was ich wirklich konnte, war entweder Geschichten ausdenken oder zeichnen. Das war das im Grunde meine große Leidenschaft. Ich habe auch in jüngeren Jahren, also Ende der Schulzeit, 18, 19-jährig und dann auch Anfang meiner 20er Jahre schon Cartoons, Comics, Karikaturen in kleinen Zeitschriften im schwäbischen Bereich veröffentlicht, habe auch eine kleine eigene Jugendzeitschrift mit unserer Gruppe rausgegeben, die damals über die Kirchengemeinde lief, aber auch relativ offen thematisch auch war. Und da dachte ich, okay, in die Richtung soll es gehen. Bin dann aber, als ich nach Niedersachsen, nach Göttingen kam, tatsächlich erstmal in die Krankenpflege eingestiegen, weil man muss ja erstmal einen Beruf haben, mit dem man Geld verdient, um dort festzustellen, meine Leidenschaft ist letztlich doch in der freien Kultur. Und darum bin ich dann in die Schauspielschule nach Brüssel gegangen.
Das ist, glaube ich, dieser Glaubenssatz, der uns allen in dieser Generation, ich bin ein bisschen jünger, aber der uns eingepflanzt wurde, mach erstmal was Solides, ne? Lerne erstmal was Anständiges. Das war in Wirklichkeit, ich sage das heute, folgt immer dem Herzen, weil selbst wenn das vielleicht etwas ist, was nicht ganz so viel Geld bringt, bringt es mehr Glück und mehr Zufriedenheit.
Und wenn man dranbleibt, findet man trotzdem einen Weg. Und man hat es wenigstens versucht. Sollte es auch zwischendurch scheitern, ist auf alle Fälle der Weg schon mal wertvoll gewesen, ja.
Na, und man hat eine Frage geklärt. Also ich finde, Scheitern ist im Prinzip was Gutes, weil ich hadere nicht irgendwie im hohen Alter mit hätte ich oder, sondern ich habe es geklärt. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann sollte es vielleicht nicht sein. Ja, auch
Ja,
okay.
und es funktioniert tatsächlich mehr, als man vorher glaubt. Allein schon in meinem Bereich, dem freien Theater, hatte ich am Anfang auch gehofft, hoffentlich geht es so 3, 4, 5 Jahre und jetzt sind es 35. Und es funktioniert wunderbar. Von daher vertraue ich immer auf das, wo die innere Lust und Energie das Gefühl vermittelt, das ist eine gute Richtung, bleib dran.
Das hört sich gut an. Das heißt, was muss ich mir jetzt in den Anfängen unter freier Kultur vorstellen? Was hast du gemacht?
Ja. Kindertheater war tatsächlich sozusagen mein Schwerpunkt, wobei zusätzlich auch Programme für Erwachsene, Straßentheaterprogramme, Regiearbeiten oder ähnliches immer mehr dazu kamen. Ich habe im Laufe der ersten Jahre einfach festgestellt, dass die Verbindung aus Erzählung, Schauspiel, auch sehr körperliches Physical Theater, wie man es heute nennt, körperliches Theater und vor allem Figuren, dass das meine Ebene war. Und dann fängt man an, von Schulen zu Kulturzentren, Bürgerhäusern, Theaterhäusern, Festivals, Stadtfesten, von Ort zu Ort zu tingeln und seine Geschichten dort auch anzubieten, den Veranstaltern. Und irgendwann bist du so etabliert, dass die dich anfragen und dann kannst du kreuz und quer durch die Republik eben auf Festivals und an verschiedenen Orten deine Geschichten erzählen?
Ich habe jetzt gerade das Stichwort Regie gehört, aber ich glaube, du hast mehr gemacht, ne?
Also Regie war einfach ein kleiner Teil meiner Arbeit für Kolleginnen und Kollegen, auch mal eine Geschichte mitzuentwickeln und zu unterstützen. Genauso wie ich, wenn ich eine Geschichte entwickle, brauche ich von außen natürlich auch eine Regie, brauche ich Leute, die sozusagen ins Team kommen, die mitentwickeln und das Beste daraus machen so.
Aber es ging auch schon auf die Bühne, ne? Das war auch schon.
Ja, genau. Das war von Anfang an auf der Bühne oder eben im Stadtpark, auf den Straßenfesten, wo auch immer eine Bühne oder eine Spielmöglichkeit war. Das war mein Platz, ja.
Wobei das auch eine harte Schule ist, glaube ich jetzt mal, weil ich kann das mit Bereichen aus meinem beruflichen Feld durchaus vergleichen, weil es gibt ja manchmal steht man auf einer Bühne, da sind viele Interessierte und manchmal steht man auch auf einer Bühne, ja, und muss die gleiche Leidenschaft für 5 Leute bringen.
Ja, und das ist so toll, wenn die 5 Leute dann Freude haben, dann ist das großartig. Also es geht wirklich darum, diesen Moment zu erleben und zu genießen gemeinsam. Und wenn das gelingt, dann sind 5 Leute oder 50 oder 500, ist alles toll. Ja.
Du teilst auch meine Auffassung, weil es gibt dann immer welche, oh, da kommen nur 5 Leute, das müssen wir absagen. Ich habe immer gesagt, wenn ich eine Veranstaltung mache, bin daran beteiligt, ist mir das egal, die wird durchgezogen.
Bin ich auf deiner Seite.
Weil das Problem ist, es kann wirtschaftlich manchmal nicht sinnvoll sein, aber ich kann mir doch diese 5 oder 10 Leute, die da kommen, ich verprelle mir die ja, wenn die sich darauf freuen und dann die Option nicht haben. Ich halte das für schlimmer, als vielleicht einmal einen Abend mit Verlust reinzufahren.
Und es ist wirklich so, das eigene Erleben, wenn das was Positives wird, das bleibt ja auch. Also ich habe ja dann dieses Gutgefühl, wir waren hier diese 5, 6 Leute und es war wirklich ein intensives Erleben, es war eine tolle Zeit. Dann habe ich das auch positiv in mir und die anderen Menschen genauso. Und wenn ich abbreche, abgebrochen, ist meistens frustrierend.
Du hattest gerade diese Zeit in Belgien erwähnt. Was hatte die einen Einfluss? Welchen Einfluss hatte die auf dich?
Diese Vielfalt auch der freien kulturellen Möglichkeiten. Also hätte ich jetzt zum Beispiel ein Staatsschauspielstudium gemacht, dann wäre ich wirklich Schauspielsprecher und würde inszeniert werden auf den großen Bühnen. Aber dort habe ich diese Vielfalt an von Körpertheater bis Maske, Pantomime, Clownerie, all diese verschiedenen Techniken kennenlernen können. Und aus so einem breiten Spektrum schöpfen zu können, zu schauen, wo ist meine Leidenschaft, wo sind auch meine Fähigkeiten. Und mit denen ich zusammenarbeite, wie kann sich das gut ergänzen? Das ist einfach ein Reichtum und das liebe ich sehr.
Wie muss ich mir die Zeit vorstellen? Weil du hast jetzt gesagt, du machst das seit 35 Jahren. Ist es dann so ein Leben aus dem Koffer, jeden Tag woanders?
Sowohl als auch, also ich bin oft auf Tournee, im Moment bin ich auf Tournee durch Bayern, das sind dann einfach 9 Tage, fast jeden Tag 2 Aufführungen an verschiedenen Orten. Danach habe ich wieder ein paar Tage Zeit, dann gibt es die Leipziger Messe, das heißt 4 Tage auf der Messe sitzen und dann ist wieder 10 Tage Ruhe, da kann ich wieder meine Verwaltung, meine Abrechnung, meine Organisation machen. Also es ist
Ganz,
ein permanenten Wechsel.
wichtig heute, ne?
Ja.
Die Verwaltung, ich glaube, das darf man auch nie, ich glaube, wir müssen es immer wieder erwähnen, das muss dringend anders werden. Da wird so viel Zeit verschwendet für Sachen, die, glaube ich, dokumentiert werden müssen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich am Schluss Sinn macht. Also ich glaube, da sollten wir viel mehr aufstehen.
Ja, da gibt es sicherlich viele Bereiche, die verbesserungswürdig sind. In meinem Bereich hab ich mich gut damit zurechtgefunden, weiß, was es braucht und das läuft auch. Das ist eben ein Teil der Arbeit und ist okay. Es muss ja nicht alles nur lustig sein. Es können auch die etwas mühsameren Dinge dabei sein. Das ergänzt sich.
Wenn du sagst, du bist jetzt 9 Tage auf Tournee, was machst du heute?
Jetzt bin ich gerade in Straubing auf dem Festival, hatte heute früh eine Aufführung für Kindergartengruppen. War sehr toll, hat Spaß gemacht. Kurze Mittagspause, nachher geht es nochmal in eine zweite Aufführung mit demselben Stück. Da kommen dann die Familien mit ihren Kindern. Dann baue ich um für meine nächste Geschichte. Die Lücke Ayrer, die Zwergenreise, gibt es ja auch als Theaterstück, was jetzt auch als Buch rauskommt. Und das spiele ich morgen auch vormittags für Schulklassen, nachmittags für die Familien hier auf dem Festival. Und dann geht es weiter in den nächsten Ort.
Was heißt das, du spielst? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich sitze jetzt im Publikum, was sehe ich?
Bei der heutigen Geschichte, die rollende Stadt, sieht man zum Beispiel ein Lastenfahrrad, auf dem auf dem vorderen Bereich viele, viele Häuser aufgestapelt sind und auch hinten auf dem Gepäckträger auch eine kleine gestapelte Stadt ist. Das sind die zwei Städte, Vorderstadt und Hinterstadt. Ich bin der Fahrradfahrer, der Maschinist sozusagen für die Geschichte und ich habe in den Häusern verschiedene Figuren, die dort leben. Da gibt es von Familie Salz und Pfeffer, das sind wirklich eine Pfeffermühle und eine Salzmühle und bis zu kleinen Monstern oder Tierfiguren, gibt es alles, die da wohnen. Ich beginne die Geschichte, erzähle, wie das in diesen Städten das Leben so ist. Dann ist in der Geschichte beispielsweise einer, der möchte nicht unten wohnen, der möchte unbedingt oben sein und der kämpft sich sozusagen im Lauf der Geschichte mit seinem Haus immer höher, bis er ganz oben steht, aber zum Preis der anderen, indem er andere denunziert und nur sich nach oben, also voll in den egoistischen, ich bin der Größte und Wichtigste dieser Welt, kommt einem bekannt vor. Und nimmt den Kindern letztlich ihren Spielplatz oben an der Stadt weg. Die aber haben einen Trick ganz am Ende und lassen ihn noch mehr hochjubeln und noch höher und er muss noch höher. Und letztlich steht er so hoch, dass er umkippt und auf dem Boden landet. Publikum, die Kids freuen sich, weil sie fiebern natürlich mit den Kindern in der Geschichte mit. Haben es geschafft. Von wem wird er gerettet? Der Großmaulige, von denen, die er vorher denunziert hat. Und ja, es gibt eine Art Happy End. Das alles rund um dieses Lastenfahrrad lässt sich draußen spielen, auf der Wiese lässt sich drinnen spielen im Theater.
Das heißt, du bist quasi auf der Bühne und Puppen.
Ich bin der Puppenspieler und Erzähler und alle Geschichten, die ich spiele, habe ich Figuren, die mit mir gleichzeitig sichtbar sind. Also ich habe kein verdecktes Spiel, keine Handpuppen hinterm Kaspervorhang, sondern bin immer mit auf der Bühne, interagiere mit den Figuren, bin im Dialog, werde auch mal von den Figuren runtergeputzt oder um Rat gefragt oder bin eingebunden in die Geschichte. Und ich habe dann, weil ich zwei Hände habe, mindestens zwei Figuren gleichzeitig im Einsatz. Manchmal sind es drei, vier, fünf. Da fehlen ein paar Hände, aber das geht trotzdem.
Also es ist eine One-Man-Show, ne?
Ja, in dem Fall im One-Man, wir sind auch manchmal im Duo unterwegs. Dann ist noch witziger und spannender.
Da brauchst du ja so ein bisschen, aber ich nehme an, das hast du dann über die Jahre halt auch gewonnen, diese Erfahrung. Das heißt, jede Figur hat ja einen eigenen Charakter, braucht eine eigene Stimme, ne?
Das ist letztlich so mein Lieblingsebene, also die verschiedenen Charaktere, die ihre, also gibt es alle Mecker, eins oder neue, oder die so ein bisschen schüchterner, die nicht wissen, wo es lang gehen soll. Und so hast halt x verschiedene Stimmen. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Stimmen ich insgesamt habe. In meinen Stücken sind es mindestens 100 verschiedene Figuren. Da ist natürlich viel Ähnlichkeit in den Stimmen, aber trotzdem soll jeder Charakter für mich einzig sein und klingt für mich dann immer noch mal anders.
Aber gerade spannend, was du da demonstriert hast, wenn man halt diesen Griesgram, diesen muffligen Typ macht, das funktioniert sofort, ne?
Ja, man hat den im Blick. Und ich liebe es auch gerne, so ein bisschen Dialekte mit einzubinden, zumindest den Klang von Dialekten. Natürlich kannst du nie das Original. Aber es ist trotzdem nett. Also wenn du jetzt so einen anderen Stimmenklang und vielleicht auch eine andere Stimmeigenart und Macke mit einbinden kannst, das charakterisiert die Figur einfach umso mehr.
Ja, das glaube ich. Und wir verbinden ja auch mit einem, was weiß ich, wenn du jetzt Bayern denkst, hast du ja sofort irgendwelche Geschichten auch im Kopf und Bilder im Kopf, die dann bestens unterstützen. Also ja, kann das
Ja,
schon?
man hat ja so Stereotype, die ja immer mal wieder auftauchen.
Haben wir halt, ja.
Wenn ich jetzt ein bisschen Nordisch sprechen würde, dann würdest du sofort einen anderen Typ nehmen, im Charakter. So hättest du das Gefühl, auch das ist ja mehr so einer von den Worten kennt, könnte so ein Kapitän sein oder sowas. Das klingt schon ganz anders. Das muss aber nicht das Klischee zwingend sein. Du könntest Ding natürlich genauso gut auch einfach also wenn es jetzt eine Tiergeschichte beispielsweise ist, wenn jetzt der Igel so redet, mit diesem nordischen Akzent, dann hat es einen Geschmack, aber man muss nicht zwingend den stereotypen Kapitänscharakter haben oder so. Also kannst du das natürlich in den ganzen Figuren unterschiedlich nutzen.
Wie bist du denn zu den Puppen gekommen?
Ja, die Leidenschaft hatte ich ja schon erwähnt, über die Muppets, über auch die Puppenkiste, über verschiedene Einflüsse. Ich dachte, das ist toll und hatte ganz früh einen Freund gefunden, getroffen, der diese Leidenschaft mit mir teilte. Wir haben zusammen angefangen, eben Muppets-ähnliche Figuren zu bauen, die in unserer ersten Geschichte auftauchten und gemerkt, das ist die Ebene. Darum baue ich die Figuren auch immer noch aus Schaumstoff. Was ich sehr genieße, weil sie sehr flexibel, weich und beweglich sind. Und wenn dann so ein Gesicht mal knautscht oder wenn die Hand weich und beweglich ist, kriegt es noch eine eigene Lebendigkeit. Und dann habe ich von kleinsten Figürchen, die vielleicht auch mal nur 5 cm groß sind, bis zu Großfiguren. Die größte, die wir mal hatten, war 4 Meter hoch. Also ist so alles dabei.
Das heißt, bei dir entsteht eine Geschichte im Kopf und dann fängst du an, Figuren dazu zu bauen?
In der Regel ja. Also es gibt Eindrücke, die mich berühren, die mich von außen sozusagen erreichen und ich spüre, das ist ein Thema, das ist dran. Manchmal schreibe ich aber auch nur Ideen auf. Dann habe ich, was mir gerade einfällt, ich hatte mal das Gefühl, ach, ich möchte mal eine Geschichte erzählen von einem Kind, was schwer krank ist, aber das kannst du jetzt nicht mit einer Kinderfigur spielen. Das müsste dann schon eine Tierchengeschichte sein. Habe ich überlegt, ah, welches Tier könnte jetzt schwer krank sein? Was könnte das sein? Und dann fiel mir ein, es gab mal ein Kinderbilderbuch, das ich als Kind hatte, eine Gans, die keine Federn hatte. Das heißt, die war nackig, die musste frieren, die musste einen Pullover kriegen, konnte aber nicht fliegen. So was in der Art wollte ich finden. Und nach langem Überlegen kam mir das Bild, ach, ein Igelchen, das keine Stacheln hat. Was ist das? Das ist wunderbar, das ist verletzlich, aber trotzdem lebensfähig. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und Jahre später kam die Idee plötzlich mit anderen Ideen zusammen und ich habe eine Theatergeschichte draus gemacht. Und es ist jetzt eben dieses Igelchen, das keine Stacheln hat und das trotzdem tapfer so seinen Weg ins Leben findet. Und das ist voller Witz und Charme und gleichzeitig auch berührend und manchmal auch traurig.
Ich überlege gerade, was du alles können musst, weil also das auf der Bühne zu präsentieren, das ist Handwerk und eine Sache, aber letztendlich das Bauen ist ja auch noch mal ein Handwerk, was man beherrschen muss.
Witzigerweise auch eine Leidenschaft von mir. Und es gibt ja auch wunderbare Figurenbauer und Figurenbauerinnen. Also es gibt ganz großartige Figuren, die ich bei anderen Kolleginnen und Kollegen sehe. Das ist toll. Es ist auch gut so, weil nicht jeder teilt diese Leidenschaft, die Figuren selbst zu bauen. Für mich ist es so, die kommen erst ins Leben, wenn ich selbst diesen Prozess des Entstehens des Bauens auch mache. Also wenn ich das Material in der Hand habe und ich habe eine Idee, wie die Figur aussehen soll und habe vielleicht sogar auch Skizzen und Zeichnungen. Und dann geht es erstmal an die Bandsäge und dann an die Scheren und an das Schleifgerät und dann wird die Figur doch nochmal ganz anders, als sie geplant war. Also sie kriegt ein eigenes, neues Leben und mit dem gehe ich natürlich mit. Also ich lebe sozusagen in die Entstehung hinein und kann dann die Figur auch immer mehr aus sich heraus kennenlernen. Und dadurch kriegt sie auch für mich eine viel stärkere Verbindung auf der Bühne.
Das heißt, man baut auch eine Beziehung zu jeder Figur auf.
Ja.
Wie viele Figuren hast du insgesamt schon gebaut, gemacht?
Also ich schätze es immer um die 100. Es können aber auch wesentlich mehr sein. Ich müsste es mal nachzählen.
Und wenn du jetzt auf Tournee bist, das heißt, du hast dann immer nur das, was du brauchst dabei, aber das ist wahrscheinlich auch eine Menge, oder?
Also zurzeit habe ich zwei Stücke im Auto, mehr passt leider nicht rein. Und da ist auch die Lichttechnik, die Tontechnik, der Aufbau, der Hintergrundvorhang, der Bodenteppich, die Spielflächen, das ist ja auch alles mit dabei. Und trotzdem dann noch die Kisten und Koffer voller Figuren. In dem Fall jetzt auch das Fahrrad, auf dem das Ganze stattfindet. Oder für die andere Geschichte ein Spieltisch, den ich dann zusammenschraube, auf dem dann die Geschichten stattfinden. Die ganzen Stoffe, die ich brauche, das ist alles im Auto. Ich baue es mir dann auf, je nachdem, welche Geschichte ich in dem Tag spielen soll. 2 Stunden Vorbereitung, dann steht alles, Lichttechnik, Tontechnik. Die Figuren sind bereit, die Bühne ist bereit und dann können die Zuschauer kommen.
Christoph Buchfink, mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wir haben von Christoph Buchfink schon erfahren, dass er mit seinen Puppen unterwegs ist, auf unterschiedlichen Bühnen spielt. Und für mich ist er sowas wie ein Tausendsasser, was er so beschrieben hat, was er alles macht. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Das wird ja immer umfangreicher. Also das heißt, du baust die Bühnen, du bist auch selbst auf der Bühne und du kümmerst dich aber auch, dass du auftrittsfähig bist. Da kümmerst du dich auch selbst drum.
Ja. Und ich habe sogar noch die Technik selbst in der Hand. Das ist fast schon ein bisschen peinlich, dass ich alles selbst mache. Ich habe in der linken Hosentasche eine Fernsteuerung für den Ton, da kann ich dann die Musiktracks abspielen. Ich habe in der rechten Hosentasche eine Fernsteuerung fürs Licht, da kann ich die nächste Lichtstimmung abrufen. Und das läuft dann immer nebenbei. Wenn eine Puppe sich gerade hinsetzt, habe ich gerade eine Hand frei, drücke auf den Schalter, kommt die nächste Stimmung oder der nächste Ton.
Also dieses Multitasking in
Pur.
Reinkultur, ne?
Ja, tatsächlich, ja.
Das heißt, du weißt aber auch nach einem Auftritt, was du getan hast, oder?
Ja, und tatsächlich ist auch das sogar völlig egal, weil wenn die Kids glücklich sind und ich glücklich bin, dann kann es noch so anstrengend gewesen sein, macht nichts. Es ist einfach eine Freude.
Die Liebe zu den Muppets, ist das, also ich überlege, ist das diese Anarchie gewesen, die dort herrschte?
Ja, auf alle Fälle. Es ist diese Vielfalt, es sind die absolut verrückten Charaktere. Na, allein Statler und Waldorf. Hast du gesehen? Es sind diese Art herrliche Charaktere. Und ja, das inspiriert. Da kriegst du natürlich viele eigene Ideen und Freude sozusagen auszuprobieren, verrückt zu sein, anarchisch auch mal an so eine Geschichte ranzugehen. Und zugleich reicht es natürlich nicht, auf der Bühne nur anarchisch zu sein. Ich bin einfach ein Freund von Geschichten und die braucht eine Dramaturgie, die braucht eine Entwicklung. Da muss der Hauptcharakter muss sich im Laufe der Zeit verändern können, muss was erleben, sodass die Zuschauenden das miterleben, sie mit hineinfühlen, mit Angst kriegen oder mit sich freuen, wenn es gelingt. Und wenn dann am Ende eine große Etappe geschafft ist, haben es die Zuschauenden ja auch alle mit geschafft. Und das macht uns dann einem froh, ja.
Das heißt, du hast aber auch dann die Fraggles geguckt, oder?
Die kenne ich auch.
Ja, also das war, ja, das war, für mich war das sogar noch die Steigerung nachher,
Ja.
weil das völlig irre war.
Genau. Und diese Freiheit haben sich die Jim Henson und das ganze Team Leute genommen und das ist großartig gewesen, ja.
Ich glaube, dass wir können gar nicht ahnen, was dort für einen Aufwand getrieben wurde. Ich glaube, das kann sich gar keiner vorstellen.
Ja, wird aber gut, ist ja auch im Filmgenre. Ist ja auch unfassbar viel Hintergrundarbeit, wenn man dann einen Film gesehen hat und dann die abertausenden Leute, die dann hinterher im Abspann genannt werden, sieht, dann weiß man, auch das haben nicht nur 10 Leutchen gemacht.
Das heißt, du bist jetzt mit dem, was du uns da beschrieben hast, seit Jahrzehnten unterwegs? Muss ich mir das so vorstellen?
Also ich habe weit über 20 Geschichten inszeniert. Ich denke, es geht bald auf die 30 zu. Doch, doch, ich glaube, es sind schon über 30 Geschichten, wobei ein Teil davon eben Straßentheater, Straßenshows oder auch Walk-Acts sind. Also auch Beispiel, ich habe auf dem Fahrrad ein großes Piratenschiff, wo ich dann mit dem Fahrrad als Piratenschiff an Land unterwegs bin, weil das ist halt kaputtgeschossen worden. Das Piratenschiff kann nicht mehr über Wasser. Und da habe ich auch eine Crew von Figuren, die Crew sind. Ich bin der Captain, aber die machen natürlich nicht, was ich will. So, das ist auch mit dabei im Programm, aber sonst eben viele, viele Geschichten, die auf der Bühne für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene gespielt werden, ja.
Die Geschichte, die du dir ausgedacht hast und die zum ersten Mal auf die Bühne kommt, das ist, glaube ich, der Moment, wo man so richtig aufgeregt ist, ob das, was man sich ausgedacht hat, auch funktioniert, ne?
Ja, also die ersten Auftritte sind wirklich, da ist Lampenfieber, kann man gar nicht beschreiben. Das ist eine große Aufregung. Man muss trotzdem entspannt bleiben und zur rechten Zeit das Richtige tun. Und es gibt da oft ja, Patzer und kleine Fehler. Und wenn ich dann 10, 20 Aufführungen mit der Geschichte hatte, dann läuft es rund. Dann habe ich aber auch die Erfahrung, wie reagiert das Publikum? An welchen Stellen muss ich mehr Zeit lassen? Wo könnte ich vielleicht ein bisschen flotter durch? Welche Sachen sind vielleicht sogar überflüssig, können rausgeschmissen werden? Also da auch diese Rückmeldung, das ist dann wie bei den Kabarettisten, die müssen auch einfach Publikumsreaktionen haben, um zu wissen, was kommt auch wirklich bei den Leuten an. Und da schleift und feilt sich so eine Geschichte ja auch nochmal.
Ich war hier in Mainz mal, ich glaube, es war Michael Mittermeier bei einem ersten Auftritt von ihm, und dann hatte er tatsächlich zwei Leute vorne sitzen, die genau dokumentiert haben, wann gelacht wurde, und ist ein bisschen, ja, nimmt so ein bisschen den irgendwie das Gefühl weg. Ich hätte sie nicht so dahingesetzt, ich hätte sie irgendwie versteckt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man kann auch Patzer haben. Auch eine Sache, die ich mag auf der Bühne, ist, wenn es nicht klappt, wenn was daneben geht, es fällt was runter. Oder ich habe mal plötzlich den Kopf der Puppe in der Hand und der Körper ist auf dem Tisch geblieben. Dann improvisiert man damit und sagt, ja, muss ja nicht gleich den Kopf verlieren. Entschuldigung, passiert mir immer wieder. Und dann spielt man wieder weiter. Die Leute haben einen riesen Spaß gehabt und wussten nicht, war es jetzt inszeniert oder war es eine Panne. Und ich liebe dann eben Pannen, weil es fordert mich heraus, auch damit improvisieren und umgehen zu können.
Vor allen Dingen ist, ich bin ein großer Freund von Dingen, die nicht so perfekt funktionieren, wo irgendetwas schief geht, weil mein Erleben ist, an was erinnere ich mich denn? Wenn irgendwas toll und glatt funktioniert, dann war das ein schöner Abend, aber es fiel schneller weg im Kopf als irgendwie, weißt du noch, als damals das und das passiert ist? Und dann hast du eine gute Erinnerung. Und weil du das gerade so gesagt hast, als der Mensch, der mir am Anfang beim Radiomachen geholfen hat, der hat mir etwas richtig tief eingepflanzt, was ich bis heute in jeder Situation des Lebens beherzige. Es gibt mit Fehlern oder mit Sachen, die in der Öffentlichkeit, auf der Bühne, es gibt nur zwei Dinge und wie man damit umgehen kann. Erstens ist es so marginal, ich mache einfach normal weiter. Mhm. Oder es ist so, dass ich es nicht mehr vertuschen kann, also mache ich eine Show draus.
Nutzt den Fehler. Mein Lieblingsspielpartner Andy Clapp, der als Jongleur angefangen hatte, mit dem ich aber auch viel, als er Regie für mich arbeitet und wir auch als Partner viel zusammen auf der Bühne sind, er hatte mit seinen Jonglagen immer diesen wunderbaren Effekt, wenn dann was runterfiel, sagte er, mein Lieblingstrick, Ball auf dem Boden. Und die Leute haben gelacht und Freude dran gehabt. Und das ist diese Haltung, man hat vielleicht mit der Zeit ein paar Sprüche drauf, aber selbst wenn nicht, die Leute kennen ja, dass was nicht klappt. Also wie viel passieren mit Pannen in privat? Also auch als Kind war ich sowas von stolperig und schusselig, da gab es Sprüche ohne Ende über mich, aber dann geht man halt damit um und wenn man das sozusagen seine Fehler annimmt und sie kreativ umsetzt, lieben die Leute auch das, weil ich möchte auch im Zuschauerraum sitzen und merken, ach, das ist nicht schlimm für die da oben, die können damit umgehen, es fühlt sich so menschlich gut an und das finde ich schön.
Und vor allen Dingen, wenn wir in Interaktion mit Menschen sind, also ich hab da nur gute Erfahrungen, also die meisten Menschen wollen einem ja gar nichts Böses.
Nee. Zum Glück sind wir eigentlich nette Wesen.
Ja, also nicht immer oder manchmal medial denkt man vielleicht, das wäre anders, aber mein Alltag ist ja völlig, völlig anders geprägt. Ich erlebe mehr hilfsbereite Menschen als das Gegenteil.
Ja, und in meinem Job auch, das muss ich einfach auch nochmal sagen, in diesem Bereich, wo ich unterwegs bin, da gibt es, auch wenn es Konkurrenz gibt, aber immer eine Wohlwollende. Und überall, wo man hinkommt, freut sich sozusagen das Publikum, aber auch die Veranstalter freuen sich auf das, was du machst. Und ich freue mich dann auch. Also wie viel mehr Positives kann man sich gegenseitig eigentlich geben? Das finde ich, wenn wir das in anderen Lebensbereichen auch können, ist einfach ein Geschenk. Also freue ich mich, wenn ich in einem Laden bin und die Verkäuferin hat gerade gute Laune. Ist das genial? Ich kann auch verstehen, wenn sie mal schlechte Laune hat, weil der Job ja nicht unanstrengend ist. Aber es ist einfach toll, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen gute Laune machen kann oder ja, freundlich miteinander umgehen kann.
Was ich spannend finde, wir sind ja in so einer medialen Welt, alles wird immer schneller, ein Video gucke ich mir an, das gefällt mir nicht, mache ich nach 10 Sekunden weg. Also das heißt, alles wird immer hektischer und ich finde es dann so schön, dass so etwas wie das, was du machst, dann in dieser Welt auch bestehen kann und sich Menschen darauf einlassen, dann eine Stunde dem zu folgen, ohne diese ganzen Ablenkungsgeschichten. Und ich glaube, wir sollten da uns viel mehr drauf besinnen. Das sind genau die Momente, die wir brauchen, dass wir, weil wir sind nicht dazu gemacht, irgendwie 100 Kurzvideos in der Stunde anzugucken. Dafür sind wir nicht gemacht.
Ja,
Das
und dann
kann.
kriegt's, ja, es kriegt eine Beliebigkeit. Das ist das Problem auch, ne? Die Beliebigkeit, schnell, 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 kannst du rüberzappen, kannst was anderes gucken. Und die Intensität des Erlebnisses ist einfach raus. Aber wenn du mal einen guten Film guckst, ein gutes Buch liest oder ein gutes Theaterstück, gute Musik hörst und du lässt dich drauf ein und hast die Zeit dafür, ja, das ist ein Erlebnis, das wirkt einfach nach.
Ja, also ich komme ja auch aus einem Medium, das eher so in die Kategorie altes Medium gehört. Aber ja, ich habe bei irgendeinem Streaming-Dienstleister 20 Millionen Songs. Aber wann soll ich die denn hören?
Jetzt sofort gefälligst. Zack, zack.
Das funktioniert gar nicht. Und deswegen,
Ja.
ich bin ein großer Freund, und das machen wir bei uns im Programm auch gerne abends, wo auch mal Sendungen sind, wo jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat, eine Stunde, was er da spielt. Er hat was dazu zu erzählen. Und das sind eigentlich die viel wertvolleren Momente, wo ich was entdecke, was in der Masse, die täglich auf uns einprasselt, gar nicht möglich ist.
Ja, ich bin noch ein alter Fan von Volker Rebell, damals HR3,
Ja, guck
Volkers
mal,
Kramladen.
jetzt bringe ich hier einen Kracher. Weißt du, wer bei uns donnerstags abends um 23 Uhr sendet?
Nein.
Volker Rebell.
Ja, ist das großartig, das freut mich. Ha.
Also erzähle ich jetzt, weil du gibst mir jetzt eine Steilvorlage,
Ja.
muss Werbung für diese Sendung machen. Also Volker Rebell ist, was ich nicht verstehe, 2008 war es, glaube ich, in einer Programmreform beim Hessischen Rundfunk rausgeflogen mit seiner wirklich wundervollen Sendung. Also es ist mit viel Liebe und er macht tolle Themen, manchmal irgendwas Absurdes, was er entdeckt hat, was keiner kennt. Manchmal aber ist es ein 80. Geburtstag oder ein Todestag, den er würdigt mit Songs, die man auch nicht ständig hört. Und ich liebe das und ich lasse mich immer wieder auf ihn ein. Er hat eine wunderbare Art zu präsentieren und ist für mich ein Vorbild ist jetzt, ich weiß nicht, der geht stark auf die 80 zu, wirbelt aber noch wie ein 30-Jähriger.
Ist das schön zu hören. Auch das macht mich jetzt sogar richtig froh, weil ich habe über Jahre immer, wenn ich jetzt sozusagen im Hessischen Rundfunksbereich war, auch und es genossen, Volker Rebells Kramladen zu hören, die vielen Tipps, Ideen und manchmal auch wirklich absurd schönen Musiken, die ich sonst nie entdeckt hätte, dann mitzuerleben. Das aber ist er für mich einfach auch, da kann ich als Vorbild wirklich genauso annehmen. Ich
Also
freue mich, dass er noch dabei ist.
er gehört zu den Menschen, warum ich das heute mache, was ich mache. Also ich mache das nicht so wie er. Jeder hat so seine eigene Art, die sollte man auch entwickeln. Aber ich erinnere mich an eine Sendung, das war ihm auch unangenehm, da haben wir mal bei einer Veranstaltung drüber gesprochen. Da hat er nicht moderiert, sondern hat gesungen und hat halt ganz skurrile, also hat die Titel angesungen quasi und was ihm aber heute peinlich ist. Aber es ist aufgefallen damals, ja.
Ja, es gibt genügend Dinge, die auch mir peinlich sind, aber die gehören auch dazu.
Naja, wenn wir uns nicht ausprobieren, dann kommen wir nicht zu Ergebnissen.
Ich werde jetzt aber nicht singen.
Okay, würdest du denn oder gibt es Singen auf der Bühne bei dir?
Das ist tatsächlich eine der Dinge, die ich nicht so gut kann. Ich singe gerne im Privaten, aber es ist schon schön, wenn es gut klingt auf der Bühne.
Gut, du hättest jetzt auch für ein Instrument jetzt auch keine Hand frei mehr, ne?
Doch tatsächlich, es gibt ein oder zwei Inszenierungen, da habe ich dann selbst gebastelte Instrumente dabei. Ich habe zum Beispiel für ein Kindergartenstück eine Kindergitarre in einen kleinen Hocker eingebaut. Das heißt, ich sitze auf dem Hocker und die Lehne hinten dran ist die Gitarre. Wenn ich die umdrehe, habe ich die locker vom Hocker-Gitarre in der Hand. Und die habe ich dann auf Open Tuning gestellt und gestimmt und einen kleinen Lautsprecher unten dran und mit Verzerrer und dann kannst du halt da sehr einfache Rockgitarre spielen. Dann habe ich ein kleines Abschiedsliedchen, ein Tschüssliedchen, was die Kinder mitsingen können. Das läuft über die locker vom Hocker, Rockergitarre. Sowas habe ich dann auch mit drin. Da ist aber mehr der Sound der Gitarre, das was zieht und nicht unbedingt mein Gesang.
Okay, das heißt, neben dem Stadtfesten, neben Kleinkunstveranstaltungen, Kindergärten, habe ich jetzt gehört, sind dann auch noch
Alles
deine Bühnen.
dabei.
Okay.
Alles dabei, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Buchfink. Christoph Buchfink ist Puppenspieler, baut seine Puppen selbst, ist auf Tour mit diesen Puppen, spielt selbst in seinen Stücken mit und er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Was für eine Beziehung hast du denn zu Zwergen?
Ja, Aktuell natürlich die Geschichte, die ich geschrieben habe als Kinderbuch, Lücke Aira, die Zwergenreise. Und Lücke Aira, das ist dann auf Zwergisch oder eigentlich auf Norwegisch, heißt das glückliche Schneeflocke. Und dass es jetzt Zwerge sind, das ist wirklich ein Zufall. Das war eine Idee, als ich mal einen Gletscher sah aus der Ferne, dachte ich, oh, wenn da welche leben würden. Und dann war es natürlich die Schneezwerge in meinem Kopf. Und die haben sich dann etabliert und durchgesetzt. Und dann kam eine Geschichte auf, die eben später zu dieser Geschichte als Theater und auch als Buch wurde.
Das heißt, du bist irgendwo oder du siehst irgendetwas in einem Film oder wie kommt diese grundlegende Idee?
Also in dem Fall war es so, ich hatte mit Familie mal gesagt, ich möchte so gerne mal Norwegen kennenlernen und erleben, diese Fjorde und diese Gebirge, da war ich noch nie. Und dann sind wir vor jetzt 6 Jahren im Norwegischen gewesen, hatten ein kleines Häuschen uns gemietet. Das war auf so einer Insel im Fjord und man sah in der Ferne den Folgefonna Gletscher. Das ist so mittlerer Westen in der Gegend von Bergen. Und man sah eben oben diese weiße Kuppe, glitzernd in der Sonne. Und drunter den Fjord. Und ich saß da auf dem Balkon von diesem Häuschen und es hat mich wirklich, wie man so schön sagt, geflasht. Es hat mich einfach mitgerissen. Und ich dachte, ich will da hoch, ich will auf diesen Gletscher. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben es damals nicht geschafft, auf den Gletscher zu kommen, aber die Gegend drumherum kennenzulernen. Und dann saß ich da und dann fing ich an, jetzt muss ich irgendwie malen, habe den Gletscher versucht abzumalen. Und dann fing ich an, witzige Figürchen zu zeichnen. Und einfach Spaß gehabt aus diesen Assoziationsketten, die dann entstanden sind. Und habe in so ein kleines Skizzenbuch einfach lauter verrückte Figürchen gemalt. Und später dann, als ich dachte, Mensch, da ist doch eine Geschichte dahinter, waren das die Charaktere für die Geschichte.
Wow. Diese Zeichnungen. Das heißt, während du im Urlaub bist, das ist so ähnlich, wie ich das mache, dann kommen dir noch mehr Ideen als sonst.
Genau, das Entspannen, das kennen wir ja schon aus den Geschichten von Einstein, der dann Geige spielend plötzlich die Ideen hatte, weil sein Geist sich immer endlich entspannen konnte, man nicht mehr nur kognitiv logisch unterwegs ist, sondern sich wirklich in so einem freieren assoziativen Feld befinden kann, nichts kontrollieren muss und dann entstehen ja Dinge aus einem tieferen oder weiteren Feld dessen, was man in sich trägt, die man nicht erwartet hätte. Und dem Platz zu lassen ist natürlich immer gut.
Du hast jetzt ja einen ganzen Plot geschaffen, das ist ja ein dickes Buch, ne?
Ja, ist erstaunlich groß und vielfältig geworden, die Geschichte. Ich habe auch immer einen Rat bekommen, mach's kürzer, die Kinderbücher müssen kürzer sein. Das ging aber in diesem Setting nicht. Die Geschichte ist einfach vielschichtig, hat viele, viele Etappen und es ist wirklich so eine Art Roadmovie dieses Schneezwergenmädchens geworden. Absturz vom Gletscher hinab ins Tal und dann die ganzen fremden Wesen finden, kennenlernen, die angeblich gefährlich, böse, hinterlistig, gemein sind und das sind sie letztlich gar nicht. All diese Etappen, die sie erleben muss, das ging nicht kürzer. Und da bin ich jetzt froh, dass es trotzdem als Buch rauskommen konnte, weil es vielleicht nicht in die klassischen Verlagsprogramme passte. Die müssen dann 80 bis 120 Seiten haben, aber die Geschichte steht für sich, denke ich mal.
Wenn man das Buch aufschlägt, das war meine Intention, dann kommt diese Karte, die Zwergenwelt, sage ich mal, oder die Welt, in der das Spiel zeigt. Und ich hatte sofort, das ist jetzt irgendwie ganz groß, aber ich hatte sofort irgendwie diese Karte von Herr der Ringe im Bild. Ist das gewollt oder ist das eine zufällige Begebenheit?
Ich glaube, Tolkien hat damals einfach einen Stil gesetzt, in dem er da auch nicht nur Leidenschaft für seine Sprachen und die Texte hatte, sondern auch für die Gegend, in der es stattfindet. Und das findet man ja überall. Also es gibt ja in ganz vielen Fantasy-Büchern gibt es diese Karten. Auch in vielen Kinder- und Jugendbüchern gibt es die Landschaften einfach nochmal aufgelistet als Karte, damit man den Überblick behält. Terry Pratchett zum Beispiel, die Scheibenwelt, irgendwann wurde dann eben diese ganze Scheibenwelt als Karte dargestellt, damit man weiß, wo befindet sich welches Land und so weiter. Das war natürlich gesetzt. Und mir ging es aber in der Geschichte irgendwann darum, wenn das nur geschrieben ist, wie sollen die Kinder und die Eltern denn den Zusammenhang der verschiedenen Etappen wirklich verbinden? Und da war klar, nee, das muss als Zeichnung geben. Man muss es auf der Landschaft wiederfinden können, wo sie sich gerade befindet, wo sie gerade hingestürzt oder gelaufen ist. Und ja, kann man immer wieder überprüfen im Umschlag, auf der Umschlaginnenseite.
Und ich glaube, es ist ja auch hilfreich. War die Karte schon, die war wahrscheinlich schon viel früher da, ne? Die war schon während dem Schreiben da oder ist später entstanden?
Also als ich dann aus diesen Ideen eine Geschichte formuliert habe, hatte ich einen Kurs besucht, einen Heldenreisekurs, wie sie das nannte. Also das Grundprinzip vieler Geschichten und Filme ist ja das Heldenreiseprinzip, 12 Stationen oder 13, je nachdem, wie man es einstuft. Und dann im Laufe dieses Geschichte-Konstruierens musste ich für mich ja schon mal auch diese Karte zeichnen, skizzieren, damit ich selbst weiß, ah ja, wo geht's eigentlich lang, wie hängt das zusammen, wie kann das auch mit einer realen Landschaft funktionieren überhaupt? Also wenn es im Geröll abstürzt, wo landet man dann? Na ja, gut, irgendwann kommen die ersten Gräser, Wiesen, Bäume, Wälder und so weiter. Irgendwann kommt der Fluss, der Wasserfall. Also das muss ja alles zusammenhängend funktionieren. Und dann hatte ich schon eine Skizze. Und die war Basis dann, aus der das entstanden ist.
Weil jetzt der Begriff gefallen ist, die Heldenreise, das ist im Prinzip, wer sich damit auskennt, damit kann man fast jeden Film relativ schnell ergründen oder auch jedes Buch, wenn man wirklich tief drinsteckt, dann merkt man schon, ah, das geht so und so, Stufe sowieso. Also das ist schon sehr, sehr spannend, weil es gibt nur eine gewisse Anzahl von Kombinationen, aber letztendlich ist es dann, sag ich mal, wenn ich ein Buch lese, auch egal.
Naja, die Varianz ist ja dann das, was es spannend macht. Also ich denke, viele Fantasy-Geschichten bauen auf der Heldenreise auf, auch viele Filme, aber wie sie es jeweils erzählen, also welche Welt man entdeckt, welche Charaktere auftauchen und warum sie das erleben und wie sie es erleben und man mit eintaucht, das ist ja das, was uns fasziniert. Wir haben ja im realen Leben auch viele sehr ähnliche, ja, Lebensprozesse. Ne, auch wenn man altert, in welchen Etappen man sozusagen was erlebt, wenn man Familie hat, wenn man beruflich vielleicht Erfolg hat, etc. Aber das eigene Ausleben dieser Phasen ist ja das Spannende. Und für mich war es in der Geschichte auch wichtig, nicht nur die Heldenreise, sondern auch die Heldinnenreise in dem Fall zu haben. Es ist ein Zwergenmädchen, nicht ohne Grund. Sie hat damit zu ringen, dass in ihrem Zwergenvolk nur die Männer mit Bart was zu sagen haben. Und sie als Mädchen natürlich dann nie eine Chance hat, zu Wort zu kommen. Und diese Verzweiflung daran ist ein schöner Auslöser für mich gewesen, zu sagen, ja, ich bin hier Außenseiterin, ich bin frustriert, ich hätte was zu erzählen, ich habe ein Gespür, ich kann was beitragen und die nehmen mich nicht ernst. Und ich denke, da können sich viele drin wiederfinden, Kinder und Erwachsene. Und dadurch ist es auch eine Heldinnenreise in dem Sinne, dass sie nicht nur diese äußeren Etappen hat von ich erlebe eine Etappe nach der anderen, sondern sie reift ja innerlich an sich selbst, an ihren Zweifeln, an ihren Ungeschicktheiten, an ihren Fauxpas, die sie erlebt und innerlich auch Vertrauen zu sich selbst findet, aber auch Vertrauen zu anderen finden kann. Und diese Reifung, die ja innerhalb von nur einer Woche bei ihr stattfindet, die ist einfach was man miterleben kann.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Buchfink. Heute hier bei Antenne Mainz, Christoph Buchfink, mein Gast. Wir haben unter anderem über Lüke Eira, Zwergenreise, gesprochen. Das ist sein aktuelles Buch. Er ist aber auch mit Lüke Eira auf Tour und führt das Ganze mit seinem Puppentheater immer wieder vor. Zusätzlich steckt natürlich auch das noch drin, was wir mit Umwelt machen. Also das heißt, das spielt halt auch eine Rolle.
Ja, das ist letztlich der Hintergrund oder auch der Auslöser der Geschichte. Der Gletscher schmilzt. Den Zwergen wird es langsam Angst und Bang dort oben, weil sie nicht wissen, wohin mit sich. Und so geht es an anderen Wesen auch, denen sie begegnet. Also überall gibt es Menschen, die Eingriff in die Natur vornehmen und diesen fantastischen Wesen sozusagen das Leben schwer machen oder ihnen zum Teil auch den Boden unter den Füßen weggraben, ohne es zu merken. Das heißt, es ist im Grunde eine menschliche Naivität oder Dummheit und diese fantastischen oder Fabelwesen, die sich den Menschen halt nie zeigen, leiden darunter. Und das verbindet sie in ihrer Geschichte zum Schluss fast aus Versehen, dass dann plötzlich doch so eine Art Aufbegehren gegen die Menschen stattfindet, eine Art Kampf, kein Krieg, sondern mehr so ein Ringen. Und da begegnet sich Menschen und diese Fabelwesen zum ersten Mal überhaupt. Und sie ist dann plötzlich die zentrale Figur, die da auch zu einer Lösung und zu einem positiven Ausblick, auch was die Umweltveränderung anbelangt, einen neuen Impuls geben kann.
War Lüke Eira schon auf der Bühne, bevor das Buch entstanden ist?
Nein, diesmal tatsächlich andersrum.
Okay.
Normalerweise ist es so, wenn ich eine Geschichte spiele und sie ist so toll, dass die Familien sagen, oh Mann, das wäre toll, das auch nochmal zu erleben. Oder gibt es das auch als Buch? Das habe ich so oft gehört. Gibt es das auch als Buch? Das war ganz, ganz oft der Fall und ich hatte nie die Zeit, die Geschichten, die in Theaterform waren, in die literarische Form umzusetzen, weil das einfach ein längerer Prozess ist. Und diesmal habe ich gedacht, nee, diesmal mache ich es andersrum. Ich schreibe erst das Buch, ich schreibe erst die Geschichte und wenn die steht, dann nehme ich mir die Zeit, das auch noch als Theaterstück ein bisschen eingedampft, verkürzt auf die Bühne zu bringen.
Meine Kinder sind jetzt schon so ein bisschen aus dem Haus, aber ich erinnere mich, als wir gemeinschaftlich gelesen haben, abends vorgelesen haben und als ich deine Figuren gesehen habe, da hat mich das irgendwie in diese Zeit erinnert, weil Kinder reagieren auf so ganz andere Zeichnungen als wir Erwachsene. Das heißt, das, was so irgendwie so schön aussieht, wo ich sage, ein tolles Buch, das haben meine Kinder liegen lassen. Und wenn es aber, ich kann es gar nicht beschreiben, so, es ist speziell, ja. Das heißt, und ich glaube, dass du da ein ja, du triffst das sehr gut für die Kinder.
Ich hoffe es, ich weiß es noch nicht, ist ja jetzt ganz neu raus, das Buch. Ich habe bislang Rückmeldungen von einigen Erwachsenen, die sagen, oh, sie finden es toll, sie haben sich verliebt in die Geschichte, auch in einzelne Charaktere. Die Zeichnungen, die ich gemacht habe, die entsprechen schon auch den Ursprungsideen, entsprechen auch den Figuren, die ich im Theaterstück dann so umgesetzt habe und entsprechen meiner Erfahrung, welche Figuren, Charaktere funktionieren auf der Bühne gut und funktionieren daher auch für mich als Zeichnung gut. Aber ich habe noch nicht die Rückmeldung von den Kindern. Da warte ich noch drauf. Das kommt dann hoffentlich bald.
Ich glaube, meine Kinder hätten es geliebt.
Das wäre toll. Ich bin gespannt. Also jetzt, wenn es gerade in die Welt kommt, das Buch, und hoffentlich viele Freunde findet, dann hoffe ich auch auf Rückmeldung und auch herauszufinden, wie es für die Kinder funktioniert, was sie lieben oder was für sie vielleicht auch nicht stimmig ist. Auch da würde ich natürlich gerne von lernen.
Du hast jetzt gesagt, du warst 9 Tage auf Tournee. Wie sieht dein Jahr aus? Das heißt, dann auf der Messe und du bist ständig immer wieder unterwegs?
Immer wieder, aber ich bin auch dann ebenso immer wieder auch zu Hause. Und dann ist eben auch mal eine Zeit, 10, 14 Tage zu Hause sein bei der Familie oder in meiner Werkstatt oder eben, wie vorhin schon erwähnt, im Büro am Abrechnungen machen und Organisation.
Das heißt aber, wer jetzt vielleicht sagt, oh, das würde ich gerne mal sehen, der kann irgendwo auf deiner Homepage deine Tourdaten sehen und dann sagen, oder vielleicht auch eine Kindertagesstätte, die sagt, ach, das hört sich vielleicht interessant an, die dürfen dich ansprechen und sagen, was weiß ich, was muss passieren, dass du zu uns kommst?
Ja, genau. Also es gibt bundesweit eben Veranstalter, Veranstalterinnen, die mich dieses Jahr auch schon wieder ausgiebig gebucht haben. Das Jahr ist schon wieder gut voll. Alles auf meiner Webseite zu sehen, Tourplan auf der buchfinktheater.de. Da sind dann die ganzen Theaterstücke drauf und da kann man auf den Tourplan gucken, ist was in der Gegend oder wenn eine Schule, eine Kindertagesstätte, ein Gemeindezentrum oder auch ein Kulturamt sagt, ach, das wäre doch mal was, gucken wir mal drauf. Bin jederzeit natürlich bereit zu kommen und mich einladen zu lassen, bringe ja alles mit. Ebenso natürlich auch mit dem Buch, mit den Lesungen. Ich habe ja für die Geschichte von der Lücke Aira auch die Figuren jetzt. Ich kann natürlich auch eine Lesung machen, das Buch vorstellen, mit den Figuren zusammen ins Gespräch, mit den Zuschauenden kommen. Und dann ist es so im Grunde eine Bereicherung einer normalen Lesung. Auch das ist möglich.
Ich habe jetzt die Befürchtung, dass in der Zeit, wo du zu Hause bist, du dann wahrscheinlich auch noch den Tourplan und alles machst und das Booking.
Ja, aber es geht schon.
Ja, ich finde es spannend, weil es ist ein toller Einblick, was man alleine alles machen kann und umsetzen kann. Ich finde das beeindruckend.
Ja, und es gibt noch die Vernetzung mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt die Austausche mit den Verbänden. Es gibt ganz viele Zoom oder ähnliche Treffen online, wo man politisch auch versucht, aktiv zu sein, für die freie Kultur einzustehen und so weiter. Also es gibt noch andere Ebenen, die eben auch noch nebenbei laufen.
Das heißt, du hast aber auch in dieser komischen Zeit, die wir hinter uns haben, also in den 2, 3 Jahren, hast du auch ein bisschen mehr Stress gehabt als sonst?
Ja und nein. Zum Glück gab es irgendwann mal gute Förderungen für gute Projekte. Und also auch in der Shutdown-Zeit habe ich einfach neue Ideen gesammelt, neue Sachen experimentiert, ausprobiert. Und ja, Langeweile hatte ich da nicht.
Ich glaube, das ist jeder, der irgendwie kreativ ist, hatte da auch nicht wirklich Langeweile, aber es macht dann trotzdem, glaube ich, irgendwie nervös, weil ich denke, wenn man etwas geschrieben hat, wenn man etwas ausprobiert hat, irgendwann möchtest du es den Kindern und den Menschen zeigen.
Ja, klar. Und das war die Auszeit und wir haben natürlich alle gehofft, dass es hoffentlich bald zu Ende ist und es hat sich nochmal verzögert und nochmal. Und wir sind alle damit unterschiedlich umgegangen. Mein Gefühl war, es hat sich gelohnt, auf neue Gedanken zu kommen, auch die Auszeit zu haben, auch mal entspannter an Dinge heranzugehen, nicht im Dauerstress zu sein. Und trotzdem sind wir alle froh, dass wir jetzt wieder eine andere Normalität haben.
Ja,
Wo, wenn
definitiv.
man unsere Zeit als Normalität bezeichnen kann, das sei mal dahingestellt.
Deswegen ist das, was du machst, so wertvoll, weil ich glaube, das sind genau diese Momente, die wir viel mehr machen sollten, wo wir uns rausnehmen. Wir gehen ganz analog in einen Raum und geben uns einfach dem hin, was da gerade passiert, weil das machen wir viel zu selten. Wir leben auf den Termin morgen und wir gucken, was passiert da gerade und was sagt mein Smartphone und was ist hier? Ich glaube, das sind genau das, was du anbietest, ist genau das, was wir viel öfter machen müssen. Einfach mal 1 Stunde, 2 Stunden sich etwas anschauen und in dem Moment sein.
Und dann hinterher wirklich das noch lange, lange zu genießen. Ich kriege oft Familien mit, die sagen noch Jahre später, ach, wir haben das Plakat noch bei uns hängen, weil es ist noch so gut in Erinnerung geblieben. Und die Dinge, die in Erinnerung geblieben sind, die sind ein gemeinsames Erleben gewesen. Und es ist immer was Positives für die Familie selbst. Also es ist total schön. Oder ich war jetzt gerade die letzten Tage in München auf der Kinderkulturbörse. Das ist ein zweitägiges Treffen, ähnlich wie eine Buchmesse, wo sich die freien Kinder- und Jugendtheatergruppen oder Solisten treffen und ihre neuen Produktionen vorstellen. Veranstalter hinkommen, können sich die anschauen, aber wir als Kollegen und Kolleginnen auch. Und ich habe so tolle Sachen gesehen, vom Tanztheater bis zum Figurentheater, vom Schauspiel bis zur Musik. Es waren so großartige Dinge dabei, wo ich beglückt einfach weitergehen sehe. Es ist eine wunderbare Vielfalt da. Es gibt so tolle Menschen, die tolle Kultur in unsere Welt bringen. Also ich kann es immer nur empfehlen, ja. Genießt das, geht hin, geht zum schönen Konzert, geht zum schönen Theater, genießt es.
Einfach ausprobieren und ja, manchmal sieht man, also passiert mir auch, manchmal sieht man etwas, wo man sagt, oh, das brauche ich nicht nochmal, aber ich habe selten gesagt, dass es ein Abend war, der total vertan war. Also das ist mein, also deswegen, wir sollten viel mehr experimentieren. Du machst das ja schon relativ lange. Hättest du am Anfang, als du mal losgefahren bist mit deinen Figuren, gedacht, dass das ja tatsächlich dann irgendwie das Leben wird?
Also es war ein bisschen eine Hoffnung, dass es sich lange trägt. Und ja, ich hatte auch Zeiten, wo das Finanzamt mich in Insolvenz drücken wollte, aber zum Glück es nicht gemacht haben, weil es eben auch mal Jahre gibt, wo es schlechter läuft. Aber ich bin sehr froh, dass es so läuft. Und früher hatte ich immer gedacht, na, ich bleibe dran und gehe eben nach dem Gefühl, ich möchte es probiert haben und wäre auch bereit gewesen, wenn es dann irgendwann scheitert, zu sagen, gut, dann orientiere ich mich neu, finde auch einen neuen Weg. Aber bin froh, es hat bisher alles sehr gut funktioniert.
Und jetzt bist du ja durchaus auch in einem Bereich, wo manche schon denken, ich höre jetzt auf, aber ich glaube, das ist gar keine, wenn ich das, da ist so viel Energie drin, ich glaube, es ist gar keine Option, ne?
Nein, nein, im Gegenteil, ich liebe es nach wie vor auf Tour zu sein. Ich liebe es auch, neue Geschichten zu machen, neue Stücke zu machen und die älteren auch immer noch zu spielen, wenn sie immer noch aktuell sind. Wobei ich jetzt tatsächlich auch Narren daran gefressen habe, auch endlich diese Geschichten in Buchform zu bringen. Also ich werde auf alle Fälle versuchen, in den nächsten Jahren parallel zum Theater die Geschichten, die es wert sind, in literarische Form umgesetzt zu werden, auch als Kinderbuch rauszubringen. Da kommt eine neue Leidenschaft.
Ich danke dir für das Gespräch, für die Einblicke. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du hier zwischen zwei Vorstellungen das Gespräch eingefügt hast, das möglich gemacht hast. Ich wünsche dir für das Buch und für alles, was da kommt, viel Erfolg und danke für deine Zeit.
Ich danke für dieses tolle Gespräch.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.